Es ist wieder Montag und das heißt, die nächste Folge von Kreisab steht an. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Handball-Podcast Episode 136. Folge 150 kommt immer näher und heute haben wir einiges für euch im Angebot. Ich spreche gleich mit dem Trainer des HC Leipzig, Norman Rentsch, denn der HCL hat einen hohen Schuldenberg angehäuft und steht eventuell vor der Insolvenz. Ich spreche mit ihm darüber, wie das auch seine tägliche Arbeit mit den Spielerinnen beeinflusst und wie er mit dem Risiko umgeht, am Saisonende eventuell arbeitslos zu sein. Und dann danach ein zweites Interview der Woche mit dem Handballer des Jahres, Andreas Wolf. Da freue ich mich sehr drauf, denn der ist ja auch nominiert für die Wahl zum Welthandballer des Jahres. Und da werde ich mit ihm diskutieren darüber, ob diese Wahl so überhaupt sinnvoll ist. Aber dazu später mehr. Und zunächst begrüße ich von der Wetzlarer Neuen Zeitung Arne Wohlfahrt. Hallo Arne.
Hallo Sascha, grüß dich.
Und ich glaube, auch bei uns beiden wird es relativ interessant werden, denn wir wollen ein wenig darüber sprechen, was die Presse- und Medienarbeit in der DKB-Handball-Bundesliga angeht. Das hat folgenden Hintergrund. Bereits im vergangenen November, wenn ich das eben im Vorgespräch richtig mitbekommen habe, hast du zusammen mit dem Kollegen Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen vermeldet, dass wahrscheinlich Jannik Kohlbacher demnächst irgendwann mal für die Rhein-Neckar-Löwen spielen wird. Das ist so korrekt, richtig?
Ja, wir haben es auch genau beziffert auf das Jahr 2018, also ab Sommer 2018, dass er eben dann zu den Löwen wechselt.
Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie das genau abgelaufen ist, also nicht im Detail, das wirst du uns sicherlich nicht verraten, aber wie das zustande kommt, dass man sowas bereits vorher erfährt.
Oh ja, muss ich ein bisschen ausholen. Wir Journalisten, ich glaube, jeder, der irgendwie in der Handball-Bundesliga da ein bisschen aktiv ist, hat so seine Quellen und seine Leute, die einem regelmäßig was erzählen. Das muss man natürlich dann auch immer filtern und es gibt, man kategorisiert das dann in die Schwätzer, wo selten irgendwie was hängen bleibt, was sich dann auch bestätigt. Dann gibt es die, die sagen einmal was Richtiges und mal was Falsches und dann gibt es die, wo du irgendwie hundertprozentig drauf vertrauen kannst. Und genau aus so einer Quelle habe ich im Oktober oder Anfang November eben erfahren, dass Jannik Kohlbacher 2018 zu den Rhein-Neckar-Löwen wechseln wird. Also das war schon mal für mich eine starke Quelle und ich hatte davon auch schon im Sommer gehört, damals auch das so ein bisschen abgeklopft, da ließ sich das noch nicht so richtig verifizieren, aber es war auch nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, das ist völlig illusorisch. Also schon da war es irgendwie so, dass das in diese Richtung laufen könnte. Und wie gesagt, dann gab es im November dann diese Aussage von einer sehr, sehr vertrauenswürdigen Person und ich habe dann meinen geschätzten Kollegen Marc Stevermühe kontaktiert und ihn gefragt, ob er da vielleicht auch bei den Rhein-Neckar-Löwen sich mal umhören könnte, dort im Umfeld. Und er hat das getan und rief mich dann irgendwann, das war der 20. November, einen Sonntag an und hat gesagt, dass er auch von seinen Quellen da eine Bestätigung erhalten hat. Und das sind dann mehr oder weniger zwei unabhängige Quellen und absolut klare Faktenlage. Also das Puzzle war im Grunde genommen komplett. Das einzige Teil, was gefehlt hat, war eine Bestätigung eben des Spielers oder eines der beiden Vereine oder des Spielerberaters. Aber das ist klar, dass man das zu so einem Zeitpunkt nicht bekommt. Und wir haben uns dann dafür entschlossen, das am Montag, den 21. November, dann gemeinsam zu veröffentlichen. Haben das getan, haben eine Meldung herausgegeben, dass Jannik Kohlbacher 2018 ein Löwe wird. Und der Kollege Stevermüller hatte dann Ruhe. Also bei ihm hat sich niemand gemeldet, auch nicht die Rhein-Neckar-Löwen, die sich beschwert haben. Und wir hier in Wetzlar hatten dann ein paar unruhige Tage als Redaktion und ich als Redakteur, weil die HSG Wetzlar am Mittag, also Montagmittag, eine Stellungnahme herausgegeben hat via Facebook, auf der dann zu lesen war, dass dieser Transfer oder dass sie das nicht bestätigen könnten. Und da wurde dann auch der Spielerberater zitiert, der gesagt hat, dass bislang, also zu dem Zeitpunkt damals noch völlig unklar gewesen wäre, wohin die Reise von Jannik Kohlbacher nach Vertragsende 2018 geht, dass es auch mit keinem Verein Gespräche stattgefunden haben. Die HSG hat dann den Satz in dieser Stellungnahme hinzugefügt, wir haben keinen Grund daran zu zweifeln. Und damit ist natürlich dann Folgendes passiert, dass diese Meldung, die wir im Blatt hatten und diese Recherche, die wir unternommen haben, natürlich konterkariert wurde. Und es ist nicht direkt gesagt worden, dass es gelogen ist, aber es ist natürlich damit zum Ausdruck gebracht worden, dass das, was wir an diesem Tag eben nach einer sauberen, gründlichen Recherche eben vermeldet hatten, dass das eben falsch sei. Und das war für uns damals ein bitterer Moment, weil wir auch nicht reagieren konnten. Also wir konnten nicht unsere Quellen offenlegen, weil das macht man nicht. Die Leute haben ja auch ein gewisses Vertrauen uns gegenüber. Wenn wir das getan hätten, dann wäre sicherlich damals schon einiges klar geworden. Und so mussten wir eben warten, bis der Transfer dann auch tatsächlich von den beteiligten Vereinen bestätigt wurde. Das ist in der vergangenen Woche geschehen und für mich war es dann einfach wichtig, auf diesen Fakt dann auch mal hinzuweisen und zu sagen, man muss ein bisschen mehr Respekt vor Recherche haben und man muss gerade in Zeiten, in denen eben so Begriffe wie Lügenpresse und Fake News so inflationär verwendet werden, da muss man eben schon auch als Verein oder auch als Spielerberater, ich meine, man kann das auch ausweiten auf Parteien, Verbände und so weiter, da muss man ein bisschen Sorgfalt haben, dass man eben so eine saubere journalistische Arbeit dann eben nicht ja konterkariert und als falsch irgendwie darstellt, nur weil es einem dann vielleicht gerade besser in den Kram passt.
Es ist nämlich so, du hast einen Kommentar dazu geschrieben, was die Reaktion der HSG Wetzlar betrifft. Ich habe aber noch einige Nachfragen zu dem, was du eben gesagt hast. Zunächst hast du gesagt, du klopfst das ab. Vielleicht kannst du mal für die Leute, die mit Sportjournalismus nicht so viel zu tun haben, sagen, wie das funktioniert, etwas abzuklopfen, ein Gerücht, das man gehört hat, um das zu überprüfen, was den Wahrheitsgehalt angeht.
Ja, also man hört es dann von einer Quelle und dann hat man wieder weitere Personen, die dann vielleicht ein bisschen näher dran sind, zu denen man Vertrauen hat, die vielleicht auch in der Mannschaft sind oder im Verein und dann fragt man und ich muss sagen, ich habe dann schon den einen oder anderen, wenn der mir sagt, hier, da ist nichts dran, dann kann ich dem glauben und dann kann man dieses Gerücht irgendwie abhaken und damals im Sommer war es schon so, dass mir dann 2, 3 Personen gesagt haben, ja, hätten sie auch schon von gehört, aber wussten auch nichts Konkreteres. Und das ist das, was ich eben meinte. Also das ist dann so ein Gerücht, wo man dann jetzt nicht vielleicht direkt mit an die Öffentlichkeit gehen würde, weil dafür war es dann einfach im Sommer zu schwach. Aber es war dann schon so, dass Leute im Umfeld der Mannschaft, des Vereins oder auch in der Handballszene, es können dann ja auch mal Journalistenkollegen sein, die man anruft und die man dann befragt. Manchmal ist es auch einfach nur ein Anruf und sagt dann, kann das überhaupt sein? Passt das? Gerade bei Spielerwechsel. Und wenn dann der Kollege sagt, du, die haben 3 Kreisläufer bis 2019 unter Vertrag, das ist völliger Schwachsinn. Aber bei Kohlbacher war es eben so, dass man auch im Sommer schon sagen konnte, ja, könnte passen, weil der Vertrag von Bayern ja 2018 ausläuft. Das wäre natürlich ein guter Nachfolger. Bei Kohlbacher passen natürlich noch ein paar andere Faktoren, weil er eben aus der Nähe von Mannheim kommt. Und so hangelt man sich dann vor. Aber tatsächlich diese eine Quelle, die dann im November mit mir gesprochen hat, das ist etwas, da habe ich schon abenteuerliche Dinge von gehört, die aber dann tatsächlich so eingetreten sind. Und aus der Quelle zum Beispiel habe ich auch gehört im Sommer, also im September, dass Steffen Veit zu den Rhein-Neckar-Löwen wechselt und dass Steffen Veit von Berlin weg will, sowas, und einen Platz bei einer Mannschaft einnimmt, wo ein Spieler auf Weltreise gehen will. Und da habe ich gesagt, das ist ja völliger Quatsch. Wer geht denn auf Weltreise? Ne? Und mittlerweile wissen wir, dass sich das dann irgendwie dann doch bestätigt hat. Und diese Quelle, wie gesagt, ist so stark, dass ich dann im November schon keinen Zweifel mehr hatte, dass das stimmt. Und trotzdem habe ich dann den Kollegen noch dazu geholt, um das einfach noch mehr mit zu unterfüttern und ganz sicher zu sein.
Übrigens, Kreisab fällt definitiv in die Kategorie Schwätzer, ist ja klar, wir sind ein Podcast, aber Spaß beiseite. Ich hoffe, deine Quelle hört übrigens jetzt nicht diese Sendung, denn das könnte bedeuten, dass du in Zukunft noch abenteuerlichere, so heißt es richtig, so, schwieriges Wort, noch verrücktere, ist einfacher, noch verrücktere Geschichten von ihm aufgetischt bekommst, aber wir wollen uns nochmal auf diese Thematik konzentrieren und ich möchte weiter nachhaken. Es ist ja nun nicht so, dass der Vertrag zwischen Jannik Kohlbacher und den Rhein-Neckar-Löwen erst letzte Woche unterschrieben wurde. Oder ist dem so gewesen? Weißt du da irgendwas zu? Denn 20. November und letzte Woche, da liegt ordentlich Zeit dazwischen und ich glaube nicht, dass der Spieler so lange gebraucht hat, um sich zu entscheiden.
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wann der Vertrag unterschrieben wurde, aber ich glaube, dass es auch immer nochmal, dass diese Unterschrift der letzte formelle Akt ist. Und ich glaube, dass es da eben Zwischenstufen gibt, wo man dann schon erkennen kann, ob so ein Transfer tatsächlich dann zustande kommt oder nicht. Was ich nicht glaube, dass irgendwie Anfang Februar das erste Mal gesprochen wurde und 2 Wochen später wird so ein Vertrag unterschrieben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird auch nicht so gewesen sein. Wie gesagt, wir haben im November da schon ganz klare Signale empfangen, dass das Ding durch ist. Dass es vielleicht tatsächlich letzte Woche oder vorletzte Woche dann unterschrieben wird und dass dann ein Pressefoto gemacht wird, wo der das Trikot in den Händen hält, das mag alles sein, aber ich glaube, dass sich die Rhein-Neckar-Löwen schon relativ früh sicher waren, dass sie Jannik Kohlbacher ab 2018 unter Vertrag nehmen können.
Warum machen die Vereine dann so ein Geheimnis daraus?
Das ist eine Frage, die ich mich im Zuge dessen natürlich auch gestellt habe, weil es ist ja so, wenn so ein Spieler wie Jannik Kohlbacher 2018 zu den Rhein-Neckar-Löwen ist, dann kann ja niemand allen Ernstes der HSG Wetzlar in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf machen. Ganz im Gegenteil, man muss den Jungs oder dem Trainer, den Verantwortlichen, dem Geschäftsführer auf die Schulter klopfen und muss sagen, herzlichen Glückwunsch und Hut ab, dass ihr einen Spieler innerhalb von 3 Jahren so auf dieses Niveau gehievt habt, dass er bei den Rhein-Neckar-Löwen einen Vertrag bekommt, bei einem der deutschen Topclubs, bei einem Verein, der in der Champions League vertreten ist. Und das war, ist so eine Sache, was ich nicht verstanden habe, dass der Verein sich damals äußern muss, war mir klar, dass man da auch nicht sagt, ja, wir haben keine Chance, diesen Spieler zu halten, ist auch klar. Man hätte das ganz galant lösen können, indem man gesagt hätte, ja, wir wissen um die Begehrlichkeiten und wir wissen, dass Yannick auch von anderen Vereinen schon kontaktiert wurde. Wir versuchen trotzdem, ihm schmackhaft zu machen, über 2018 zu bleiben. Das wäre so ein Statement gewesen, was vollkommen in Ordnung gewesen wäre, was auch uns als Medium da irgendwie nicht in so ein schlechtes Licht gerückt hätten, als ob wir uns irgendwelche Dinge ausdenken. Und was da im Einzelnen dazu führt, dass man da so ein bisschen dünnhäutig wird, das weiß ich nicht. Das müsste man die Verantwortlichen dann fragen.
Ich werde vielleicht demnächst einfach mal Björn Seib anrufen, denn der hat dich auch angerufen und das Gespräch ist nicht so verlaufen, wie du das eigentlich erwartet hattest, nachdem du diesen Kommentar geschrieben hast.
Ja, was heißt nicht so erwartet? Also erstmal schätze ich, dass er mich anruft und wir dann einfach uns darüber ausgetauscht haben. Er hat seine Meinung dazu, ich habe meine Meinung dazu. Ich denke, dass man da auch fair miteinander umgehen muss, dass es nicht auf irgendeiner persönlichen Art und Weise geschieht. Ich glaube, dass das so auch nicht mehr passieren wird. Und wie gesagt, der Verein hat seine Sicht der Dinge, ich habe meine Sicht der Dinge, dass das nicht immer deckungsgleich ist, das liegt in der Natur der Sache. Aber ich denke, dass das insgesamt dann abgehakt ist und nicht zwischen uns steht und dass der Verein das vielleicht auch dann akzeptiert, dass ich mich so äußere, nachdem ich das akzeptiert habe, auch im November und dass teilweise dann auch die Kritik, die dann einem entgegenschlägt, in sozialen Netzwerken oder dann auch tatsächlich in der Halle, wenn man dort ist und man muss irgendwie sich den einen oder anderen Spruch gefallen lassen, das ist so. Und für mich war es einfach wichtig, und das bin ich ja auch irgendwo meinem Arbeitgeber schuldig, dass man dann so Sachen nochmal klarstellt und dass man sagt, wir haben in diesem Fall sauber gearbeitet und dass man auch in gewisser Weise an Reputation so ein bisschen wieder zurückerlangt, die vielleicht dadurch beschädigt wurde, dass eben das so unglücklich gelaufen ist im November.
Wie waren denn die Reaktionen dann jetzt am Wochenende beim Heimspiel der HSG Wetzlar gegen den SC Magdeburg? Die Leute sind dann wahrscheinlich jubelnd auf dich zugekommen und haben gesagt: Mensch, Arne, war ja alles richtig, was du geschrieben hast. Entschuldigung, dass wir das jemals angezweifelt haben.
Also ich war bei dem Spiel allerdings privat, ich habe nicht geschrieben, ich habe das Spiel mir privat angeguckt, bin von keinem angesprochen worden, was auch in Ordnung war. Es gab sicherlich Reaktionen jetzt in den vergangenen Tagen von Kollegen oder insbesondere von Kollegen, die gesagt haben, dass es wichtig war, dass man das auch mal geschrieben hat. Es gab Reaktionen sogar von einem anderen Pressesprecher, der gesagt hat, gut, dass du das mal so geschrieben hast. Es gibt wahrscheinlich aber genauso viele Leute, die denken, um Gottes Willen, was macht denn der? Warum ist der so angepisst? Oder musste man das jetzt so schreiben? Die wird es auch geben, die werden sich vielleicht aber nicht bei mir gemeldet haben oder ganz sicher nicht bei mir gemeldet haben.
Pressefreiheit ist doch aber sehr wichtig. Also gerade zu aktuellen Zeiten finde ich Pressefreiheit sehr, sehr wichtig, zumal deine Kritik ja sehr, sehr sachlich gewesen ist. Also für diejenigen, die es nicht gelesen haben, das kann ich an dieser Stelle nochmal betonen. Es war definitiv nicht unter der Gürtellinie. Es war sehr, sehr sachlich und seriös geschrieben. Natürlich hast du deine Meinung, es ist ja auch deine eigene Meinung, es war ein Kommentar, es war kein Artikel, das ist immer noch ein Unterschied, muss man auch dazu erwähnen. Aber trotzdem finde ich, Pressefreiheit ist heutzutage ein ganz, ganz wichtiges Gut und die Vereine können nicht hingehen und da irgendwie gegenarbeiten, so möchte ich es mal formulieren.
Das stimmt. Ich muss allerdings dann jetzt auch mal eine Lanze brechen für die HSG Wetzlar. Es gab jetzt in diesem Punkt sicherlich diese Meinungsverschiedenheit und wo ich dann auch unzufrieden war, wie sich der Verein verhalten hat. Aber es ist natürlich ansonsten so, dass wir ein sehr professionelles Miteinander haben und dass die HSG Wetzlar viel daran setzt, dass wir auch die Dinge umsetzen können, die wir vorhaben. Also sprich, wenn wir eine Interviewanfrage haben, dann wird das jetzt nicht abgelehnt, sondern in der Regel findet das dann auch statt und wir können die Geschichten auch machen, die wir machen wollen. Trotzdem, und da spreche ich jetzt nicht die HSG Wetzlar an, sondern im Allgemeinen ist es schon so, dass Sportvereine auch die Sache mit ihrer eigenen PR nicht überdrehen dürfen. Also man muss schon auch gucken, dass man bei seiner eigenen Pressearbeit schon auch die Realität im Auge behält und wenn das dann so ist, dann funktioniert das. Und generell muss ich sagen, finde ich, sind wir im Handball noch auf so einer Insel der Glückseligkeit, was das angeht, wenn wir uns mit dem Fußball vergleichen, wo die Auflagen auch für Journalisten viel strikter sind. Und ich wünsche mir, dass der Handball sich da beim Fußball nichts abguckt, sondern dass wir die Bedingungen, so wie wir sie haben, beibehalten.
Und was wir auf jeden Fall nicht vergessen dürfen in dieser Situation, beziehungsweise was diese Thematik angeht, ist aus meiner Sicht die Tatsache, dass wir im Handballjournalismus weit, weit weg sind vom Boulevard. Ganz weit weg. Also außer der Bild-Zeitung, die ja meistens bei den großen Turnieren dann auch mit dabei ist oder vielleicht beim Champions League Final Four oder beim DHB-Pokal Final Four, hält sich das sehr in Grenzen, beziehungsweise Boulevard ist im Handball eigentlich gar nicht existent. Vielleicht mal ausgenommen Berlin und Hamburg. In Hamburg haben wir keinen hochklassigen Handball mehr und in Berlin haben wir nur in Anführungsstrichen die Füchse und das war's.
Ja, das stimmt. Also ich kenne jetzt, ich weiß nicht so genau, wie in Berlin der Boulevard über Handball berichtet und ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwie Heinevetter und Tomalla, dass das dann irgendwelche Themen sind, die ausgeschlachtet werden. Aber grundsätzlich ist das im Handball gut so und bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass wir uns nicht mit solchen Dingen herumärgern können. Für uns als Journalisten muss es aber auch Grundprinzip sein, dass wir dieses Vertrauen, was uns ja auch entgegengebracht wird. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Nationalmannschaft. Du weißt selbst, bei großen Turnieren ist es immer möglich, an den freien Tagen mit jedem Spieler zu sprechen, den man auch sprechen möchte. Und dort gibt es keiner, der dann das Interview vorher autorisieren will und dann irgendwelche Sätze rausstreicht, von denen man dann gar nicht weiß, warum sie jetzt rausgestrichen werden. Und ich glaube, dass wir Journalisten, und bislang bin ich nur mit solchen zusammengekommen, die das dann eigentlich auch pflegen, müssen dieses Vertrauen natürlich auch dann zurückgeben und uns tatsächlich dann auch an die Spielregeln halten. Und ich hoffe, dass uns das im Handball gelingt, das in den nächsten Jahren auch so fortsetzen zu können.
Das ist ganz, ganz wichtig für den Handball, denn der Handball hat nicht diese mediale Aufmerksamkeit, die der Fußball hat. Deswegen ist es wichtig, authentisch und ehrlich berichten zu können. Und das können wir nur als Journalisten, wenn wir nah dran sind an den Spielern und die Möglichkeit haben, mit denen auch zu sprechen und vielleicht auch mal Gespräche zu führen, die sonst in anderen Sportarten nicht möglich sind. Denn ich erinnere mich daran, dass ein Kollege mir geschrieben hat, der normalerweise, also normalerweise ab und an auch die Nationalmannschaft im Fußball begleitet. Der war letztes Jahr unterwegs bei der Fußball-EM. Und er hat dieses Interview gesehen, das ich mit Patrick Grötzky geführt habe während der Handball-Weltmeisterschaft, das Satire-Interview. Und der hat gesagt, wenn er zum DFB-Pressesprecher gehen würde und würde fragen, ob er so ein Interview vielleicht mal mit Thomas Müller machen kann, der würde ihm den Vogel zeigen. Also in dem Fall war es tatsächlich so, ich habe das einfach mit Patrick Grötzky selbst abgesprochen. Ich habe ja nicht mal den Pressesprecher gefragt, ob ich mit Patrick Grötzky sprechen könnte. Da sieht man also den Unterschied. Wir leben eigentlich, was das angeht, mehr oder weniger in einem Schlaraffenland, Arne.
Ja, genau, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Und wie gesagt, so erlebe ich das hier in Wetzlar auch. Also wir können da jede Geschichte mit den Spielern machen. Ich war letztes Jahr mit Max Holst im Hochseilgarten oder mit Kai Wandschneider mal in der Rital Arena auf dem Feld vor so einem Spiel. Auf so Holzbänken haben wir Videointerviews gemacht. Also wir kriegen da auch die volle Unterstützung. Und das ist gut so. Und ich glaube auch, oder weiß auch, dass die HSG Wetzlar sehr zu schätzen weiß, dass sich auch die regionalen Zeitungen hier intensiv mit ihr beschäftigen. Und wie gesagt, dafür müssen wir alle kämpfen und wir müssen uns an die Spielregeln halten, dass es eben so bleibt. Und gerade Nationalmannschaft und der Vergleich zum Fußball, der ist schon frappierend. Auch der Kollege, der bei uns die Fußballer betreut, der kann nur davon träumen, den Nationalspieler, den man haben will, dann eben am Nachmittag oder am Mittag beim Pressetermin dann auch zu treffen. Beim Fußball ist es so, da kriegst du die vorgesetzt, die dann oben auf der Tribüne sitzen, also auf der Pressetribüne, und die kannst du vielleicht eine Frage loswerden, und wir können mit den Spielern eben uns in die Ecke setzen und können das fragen, was wir wollen. Und das ist schon extrem gut, und wir wollen alle hoffen, dass es so bleibt.
Das wäre ganz, ganz wichtig und ist ganz wichtig. Pressefreiheit, ich sage es nochmal, ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Wir haben kein bisschen übers Sportliche gesprochen, Arne. Macht aber nichts. Ich glaube, es war dennoch sehr, sehr interessant für die Hörer. Und ich bedanke mich für deine offenen Worte, denn ich finde, das war etwas, worüber man mal sprechen musste. Erste Pause in der heutigen Sendung von Kreisab und gleich begrüße ich dann Norman Rentsch, den Trainer des HC Leipzig. Wir kommen zum ersten von zwei Interviews der Woche, die wir in dieser Sendung für euch haben. Gleich ist ja noch Andreas Wolf zu Gast, der Handballer des Jahres. Und jetzt habe ich in der Leitung den Trainer des HC Leipzig, Norman Rentsch. Hallo Norm.
Hallo.
Ja, wir müssen leider über etwas Negatives sprechen. Das tun wir ungern hier in der Sendung. Also wir sind natürlich häufiger mal kritisch, das ist ganz klar. Aber beim HC Leipzig haben sich leider, leider in den letzten Jahren ein paar Schulden angehäuft. Es ist keine einfache Situation. Vielleicht kannst du mal ein bisschen darlegen, wie das für dich persönlich ist als Trainer, der ja auf sowas im Prinzip gar keinen Einfluss hat.
Ja, ich glaube, dass man generell im Sport oder im Handballsport, dass ich als Spieler wie als Trainer auch immer damit konfrontiert worden bin, dass man nicht immer im öffentlichen Dienst pünktlich sein Geld oder sein Gehalt bekommt. Ja, war es halt auch oder ist es in Leipzig momentan, aber was uns, glaube ich, halt alle hier im Verein auszeichnet und vor allen Dingen halt die Mannschaft, ist, dass man das halt sehr, sehr gut ausblenden konnte, dass wir uns halt auf unsere Arbeit, also auf den Sport konzentriert haben und dementsprechend halt auch im Mai für mich halt verdient deutscher Pokalsieger geworden sind und auch in der Saison halt mit den, ja, oder unter diesen Umständen einen sehr, sehr kühlen Kopf bewahrt haben, uns auf den Sport konzentriert haben und vor allen Dingen da eine tolle sportliche Entwicklung halt gezeigt haben.
Kannst du Leute nachvollziehen, die sagen, dass das in einer gewissen Form Wettbewerbsverzerrung ist? Ihr habt jetzt beispielsweise in der letzten Saison Gelder ausgegeben, die ihr nicht hattet, und habt dann den DHB-Pokal gewonnen, wie du das gerade angeführt hast.
Ich kann das nachvollziehen, natürlich. Natürlich ist es, muss man so eine Situation kritisch hinterleuchten und muss man halt auch gucken, was halt sich in Zukunft dafür halt ändern muss. Aber ich glaube, es gibt halt auch in einer freien Wirtschaft, dass die Firmen etc. sag mal, bewusst dann halt auch Verbindlichkeiten halt aufnehmen, um sich halt zu finanzieren oder um diese nächsten Schritte dann halt einzugehen. Das ist jetzt auch hier beim HC Leipzig halt vollzogen worden. Man hat es immer in den letzten Jahren halt auch hinbekommen, die kurzfristige Liquidität da dann halt auch irgendwie zu bezahlen, ne, oder die kurzfristigen Verbindlichkeiten halt zu bezahlen. Von daher hat sich das in Grenzen gehalten und jede Spielerin, jeder Arbeitnehmer hat sein Geld bekommen. Aber momentan ist halt die Situation sehr, sehr kritisch, klar.
Euch fehlen 900.000 Euro. Das ist ein ordentlicher Batzen für den Frauenhandball. Welche Möglichkeiten gibt es, euch da zu unterstützen? Und welche Pläne habt ihr in Leipzig für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben? Denn ihr habt euch ja natürlich intensiv Gedanken gemacht. Das ist ja ganz klar in den letzten Wochen und Monaten, wie ihr die Situation irgendwie noch lösen könnt.
Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Schritt war, dass wir vor rund 14 Tagen an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil die ganzen Gerüchte, haben ja schon immer gebrodelt und es waren halt immer, war immer irgendwo halt auch schon Gesprächsthema. Wichtig ist jetzt für alle, dass man einen klaren Schnitt halt gemacht hat, dass man offengelegt hat, was halt wirklich an Verbindlichkeiten da ist. Und da haben halt auch wirklich die Hosen runtergelassen, ne? Und halt auch die Fehler, die jetzt nicht nur im letzten Jahr halt vollzogen worden sind, sondern über einen Zeitraum vielleicht von 5, 6, 7, 8 Jahren, dass das halt ordentlich und regelgerecht halt offengelegt worden ist. Jetzt heißt es einfach für uns und für alle anderen, und ich habe das halt auch in der hiesigen Pressekonferenz halt gesagt, wenn jetzt die Sache so klar ist, dass wir jetzt Hilfe brauchen, dass wir auch diese Marke oder HC Leipzig in Deutschland, wie halt vor allen Dingen halt auch in Leipzig, entsprechend halt auch positiv halt begleitet werden muss. Und sicherlich nicht, wir können halt nicht täglich dann halt diese 900.000 da immer wieder halt ins Spiel bringen. Das ist so, das wissen wir halt alle, aber es muss jetzt auf jeden Fall Strukturen geschaffen werden, dass wir jetzt in die Zukunft reinkommen. Ne, und dass wir halt auch eine positive Zukunftsprognose einfach auch haben. Und da bedeutet es einfach halt, Menschen zu akquirieren, zu begeistern und nicht nur mit dieser Tradition von 20 Jahren Frauenhandball in Leipzig halt oder darüber zu sprechen, sondern es dann halt auch zu verkörpern. Und ich glaube, dass dieses Argument Frauensport als Mannschaftssport in Leipzig halt ein sehr, sehr großes Argument ist für uns. Und ich glaube halt auch viele, viele begeisterte Fans das halt nicht gut ertragen könnten, wenn das halt irgendwo vielleicht in 2, 3 Monaten halt beendet sein würde. Von daher glaube ich, wenn wir alle zusammen stehen und dann halt auch diese Marke im Frauenhandball dann halt unterstützen müssen, mit einer genügend oder mit einer sehr, sehr großen Portion Demut, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr vielen geholfen.
Du hast jetzt gerade das Wort Demut in den Mund genommen. Eben hast du auch gesagt, ihr habt Fehler gemacht. Welche Fehler müsst ihr euch denn selber ankreiden?
Ja, wenn man 900.000 Euro vor sich herschiebt oder halt auch Verbindlichkeiten hat, dann muss man natürlich halt gucken, wo man auf zu großen Fuß halt gelebt hat. Ne? Und das ist aber halt vor allen Dingen Aufgabe des Vorstandes, des Managements, da die entsprechenden Schlüsse halt zu ziehen. Ne? Vor allen Dingen dann halt, dass diese Sachen dann halt in die Zukunft mitzunehmen, ne? Daraus halt zu lernen. Ich glaube, was wir halt sportlich machen konnten, war halt wirklich diesen Kader halt auch zu reduzieren vom Kostenfaktor her. Das haben wir die letzten 2, 3 Jahre halt schon angefangen und vollzogen. Nicht die großen Namen mehr eingekauft, wie es in den letzten Jahren halt war, was natürlich dann halt auch mit einer hohen Gehaltsforderung halt mit sich zieht. Da haben wir halt wirklich auf unseren Nachwuchs halt gebaut, auf Spielerinnen gebaut, die vielleicht noch nicht den großen Namen haben, die aus der zweiten Liga gekommen sind. Wie eine Hildige Noah Einersdottir oder aus der Schweiz mit einer Tamara Bösch. Ich glaube, da sind wir schon sehr gut geerdet, werden den Weg aber natürlich jetzt im nächsten Jahr dann halt weiter vollziehen müssen und noch konsequenter halt vollziehen müssen. Und ich glaube, dass halt die Mädels, was wir jetzt so im Jahr 2017 gesehen haben, eine ganz, ganz tolle sportliche Entwicklung haben, sich halt unheimlich schnell halt auch an diese Gegebenheiten und an dieses Gefühl Bundesliga wie ERF Cup herangetastet haben. Ne, und wir halt einfach jetzt auch mit 5 Siegen in Folge in der Bundesliga dafür halt belohnt werden. Und den Weg, diesen sympathischen Weg, wie ich halt finde, über die Jugend, über ja nicht die großen Namen, ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir in der Zukunft eingehen müssen.
Also wer euch unterstützen möchte, der sollte am besten auf eurer Internetseite vorbeischauen. Da sollte es alle Informationen geben unter hcleipzig.de beziehungsweise ich glaube hc-leipzig.de. Das habe ich gerade nicht auswendig im Kopf, aber wenn man nach dem HCL googelt, findet man auf jeden Fall die richtige Seite. Ich möchte ein bisschen auch eingehen auf die Arbeit für dich als Trainer, denn ich kann mir vorstellen, wenn die Mädels ja auch wissen, wir haben finanzielle Probleme im Verein, die machen sich dann irgendwie Gedanken, die machen sich Sorgen um ihre eigene Zukunft. Wie sehr belastet das deine tägliche Arbeit im Training?
Wenn man es jetzt mal ganz schnell sagen wird, also das ist nie ein Thema für uns gewesen. Alle Spielerinnen, die damit halt nicht klargekommen sind, haben den Verein verlassen oder wollten halt auch früher enden. Das ist völlig in Ordnung halt gewesen, aus meiner Sicht her, weil es natürlich halt auch eine Existenzfrage ist. Aber mit dem momentanen Kader oder den aktuellen Kader oder die Spielerinnen, die sich hier tagtäglich da halt auch wirklich den Arsch aufreißen, ist kein Thema. Wir wollen halt Sport machen, wir lieben diesen Sport, wir wollen halt, oder die Mädels wollen sich halt weiterentwickeln, was sie halt auch wirklich unter Beweis gestellt haben. Und es ist halt einfach dieses Thema, was die Finanzen betrifft, sicherlich außerhalb der Halle ein Thema, aber nicht für uns halt im täglichen Training oder im Wettkampf. Dafür muss ich halt einfach auch meiner Mannschaft ein riesengroßes Dankeschön halt geben, weil das ist, glaube ich, nicht so selbstverständlich, dass man auch unter so einen Bedingungen dann halt wirklich so einen klaren Kopf behält und sich dann darauf halt nur fokussiert.
Du hast zwar gerade gesagt, dass du das nachvollziehen kannst, wenn Spielerinnen jetzt gehen in dieser Situation. Ich kann es nachvollziehen auf jeden Fall, was die kommende Spielzeit angeht, denn da hat man überhaupt keine Sicherheit, dass es in die nächste Saison geht. Dennoch finde ich es ein bisschen, ja, kann man vielleicht kritisch hinterfragen, warum man als Kapitän mitten in der Saison von Bord gehen muss. Hat dich das vielleicht ein bisschen auch persönlich enttäuscht oder so gar nicht?
Nein, wir haben die Saison halt auch intern gesprochen, dass jegliche Schritte von uns respektiert werden seitens der sportlichen Führung, dass wir die Sachen halt nachvollziehen können. Bei der Katja ist so, sie hat Familie, sie hat einen Sohn, ne, sie haben halt ein gewisses Lebensniveau, was sie sich erhalten wollen. Sie hat ein großes Ziel mit der WM 2017. Da kann man halt auch diese Schritte, wenn sie öffentlich dann halt auch diskutiert werden oder halt bekannt gemacht werden, immer wieder nachvollziehen. Und das hat sie halt im sauberen Maße alles gemacht und das ist von unserer Seite auch so absolut respektiert und akzeptiert.
Also entschuldige.
Ich kann bitte. Natürlich ich kann in so einer Situation, wenn man jetzt nicht nur unseren anderen beiden Nationalspielern mit einer Xenia Minoskaya oder mit der Anne Hubinger, sondern auch alle anderen Spielerinnen da halt nur meinen Hut ziehen, wie sie zu dem Verein halt einfach momentan stehen. Ne? Wie sie einfach sagen, okay, wir haben uns bis zum Saisonende bei vielen bei dem Verein halt gebunden. Wir wussten, dass es keine einfache Situation ist oder generell halt auch war. Aber wir ziehen bis zum Ende durch und wollen halt alles Mögliche machen, um diesen Verein halt auch am Leben zu halten. Und es gilt halt für uns halt einfach nur, unseren Sport zu vollziehen oder halt bestmöglich halt auch zu performen, dass wir einfach halt auch Menschen ändern können. Und ich glaube, das passt halt sehr, sehr gut gerade zu uns. Und ich glaube, da kriegen wir halt auch ein sehr, sehr gutes Feedback. Und deswegen wiederum kann ich mich halt auch nur bei der Mannschaft bedanken, auch vor allem halt bei den beiden Nationalspielerinnen, Xenia und Anne, die in so einer Situation dann einfach nicht gehen, aber sie haben halt auch keine Familie dahinter zu stehen. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und wir wissen aber, dass es natürlich ein Risiko ist, sie wissen das, aber für den Verein und für die Mannschaft vor allen Dingen, die halt unheimlich eng beieinander ist, wollen sie diesen Weg halt auch eingehen. Und da dieses Risiko so einzugehen, dafür sind wir halt sehr, sehr dankbar und zeigt auch einfach halt ihre menschliche und ihre charakterliche Stärke.
Das ehrt sie auf jeden Fall. Und wer nicht weiß, wer mit Katja gemeint war, das ist Katja Kramatschik, Nationaltorhüterin, die mittlerweile für Bayer Leverkusen spielt. Ist es für euch ein Problem, dass RB Leipzig und der SCD-HFK im Moment so erfolgreich sind? Denn wenn man mal auf den Zuschauerschnitt schaut bei euch, ihr wart jahrelang der Zuschauer Krösus. der HBF, der Frauenhandball-Bundesliga. Und der Schnitt liegt deutlich unter dem, was ihr kalkuliert habt. Also die Konkurrenz in der eigenen Stadt ist aus meiner Sicht schon eine Problematik.
Ja, natürlich ist es halt so, dass wir uns in einer Sportstadt halt bewegen. Und dieses Argument haben wir halt auch unseren Sponsoren, den öffentlichen Ämtern dann halt auch immer wieder halt gegeben, dass wir natürlich halt auch für eine sportliche Vielfalt in Leipzig halt stehen. Und so viele Sportarten im Frauenbereich gibt es halt nicht, die halt auch in dem Maße, wie es in den letzten 20 Jahren war, besucht werden. Und es ist bewusst aber natürlich, dass mit RB Leipzig ja eine Fußballmacht heranwachsen wird, ne, und herangewachsen ist, die natürlich halt auch ein sehr großer Zuschauermagnet ist. Aber wir sehen uns nicht als Konkurrenten. Und das hat sie auch am Wochenende in dieser Aktion halt gesehen, dass RB Leipzig sich auch seiner Verantwortung bewusst ist und uns ganz, ganz toll unterstützt hat. Und es war ja nicht nur in der Aktion, dass wir an die Zuschauer von RB halt rantreten durften, sondern und uns halt auch präsentieren konnten. Das war halt auch vor allen Dingen halt, wie wir halt auch ja, intern dann halt Unterstützung halt erhalten. Und das ist halt eine schöne Sache, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber wir sehen RB Leipzig, wie sie uns auch, denke ich, nicht als Konkurrenten. Es soll Vielfalt in der Stadt bringen, es soll Spaß machen. Ja, das Leipziger Publikum soll halt unterhalten werden. Und ich glaube, da gibt es Platz für alle Mannschaften, wie für den DFK, wie für uns. Wenn wir einfach unsere Hausaufgaben machen, wir attraktiv sind, wenn wir halt ja, unsere Marke gut performen, dann bekommen wir halt auch die Zuschauer wieder. Da bin ich fest davon überzeugt, dass es natürlich halt auch das Leipziger Publikum erfolgsverwöhnt ist. Ja, das wissen wir, ne? Und deswegen ist es halt aber auch okay. Aber rein von den Sponsoren her wird es da, glaube ich, keine Diskrepanz geben.
Wenn wir jetzt aber mal auf die Tabelle der Frauen-Bundesliga schauen, dann sieht man ja, also Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen, das sind zwei Mannschaften, die Teil auch der Fußballvereine sind. Ansonsten alle Standorte, wo kein hochklassiger Fußball gespielt wird, wo kaum hochklassiger Männerhandball gespielt wird, Ausnahme natürlich Göppingen und ein bisschen Blomberg-Lippe. Und hochklassiges Eishockey wird auch an keinem Standort gespielt, auch hochklassiger Basketball nicht. Also, das ist schon sehr, sehr auffällig, dass der Frauenhandball diese Schwierigkeiten hat in Deutschland. Ist das ein bisschen ein Teufelskreis, wenn irgendwie Konkurrenz aus einem anderen Bereich da ist, dass man dann Probleme bekommt?
Ja, aber du hast es ja auch schon gesagt, ne? Es sind halt Standorte, wo wir keine Metropolen halt sind, sondern es sind halt, ja, ich will nicht sagen ländliche Gegenden, aber halt ist eine kleinere Umgebung einfach. Und da hat man sich einfach auf die Fahne geschrieben, halt diesen Sport oder diese Möglichkeit dann halt auch auf internationaler Ebene absolut zu performen. Und meistens stehen ja da halt auch irgendwelche Mäzen dahinter, die halt einfach sich das als Hobby gesetzt haben, eine Mannschaft oder einen Verein voranzubringen. Und das finde ich halt völlig okay und das ist halt auch wesentlich besser als vor meinetwegen 5 Jahren, wo es halt nur um zwei Vereine ging. Und wir haben halt in der Bundesliga eine schöne Breite reinbekommen, wo man auch jetzt zum 8., 9. fährt und seine Hausaufgaben machen muss. Und nicht wie es damals halt war, wo man wusste, dass man gewinnt, egal wie man dann halt auch spielt. Und diese Ausgeglichenheit ist schön, ne? Natürlich, aber so ist es auch auf internationaler Ebene. Wenn man jetzt mal in der Champions League halt sieht, ne, da sind ja halt auch keine Vereine, die wie Paris, wie in Deutschland vielleicht Berlin oder wie auch immer, die sich da halt drüber profilieren können. Und es sind halt wie Gör, da kommt man im Fußball halt auch nicht viel weiter, ne? Sondern die haben einfach gesagt, okay, wenn wir auf internationaler Ebene uns präsentieren wollen, wenn wir erfolgreich Sport halt machen wollen in Europa, dann müssen wir halt in eine Sportart gehen, die halt noch ja, finanziell überschaubar ist. Und das ist der Frauenhandball. Und das ist halt auch sehr, sehr schön gerade, dass sich da halt auch viele Vereine oder viele, ja, viele Städte dafür engagieren, ob es jetzt international oder national halt ist. Und diese Vielfalt macht es, finde ich, halt aus. Und wenn wir halt 20 Jahre THC gegen HC Leipzig halt spielt, ist es halt auch irgendwann halt für dieses Produkt einfach langweilig, ne? Und so wie die Entwicklung ist, finde ich das halt gut. Ich finde das auch gut, dass halt Vereine wie Leverkusen halt zum Beispiel bewusst auch gesagt haben, wir gehen einen Schritt zurück, wir versuchen uns über die Jugend zu definieren, was denn natürlich für uns, für den HC Leipzig in Zukunft halt auch eine sehr wichtige Rolle halt spielt, dieses an die Öffentlichkeit halt zu tragen. Nicht nur das halt dahinter zu machen, mit einer tollen Schule, mit ja momentan 10 Spielerinnen, die über einen eigenen Nachwuchs halt gekommen sind, ob sie halt nun gesichtet worden sind, dann halt in einer Jugend vielleicht zwei Alterssachen gespielt haben. Das spielt natürlich nicht die Rolle, aber wir sind über Nachwuchs dann halt wirklich an die Bundesliga herangekommen. Und das ist halt einfach sehr, sehr, sehr sympathisch. Anderen Vereinen geht es vielleicht finanziell etwas besser. Nehmen wir mal Bietigheim oder Metzing. Die können sich natürlich dann halt auch über Einkäufe dann halt definieren. Aber das bringt die Vielfalt mit sich. Und das Wichtigste ist für uns, glaube ich, dass wir diesen Handball im Frauenbereich einfach halt gut darstellen und gut performen. Und da ist es halt auch schön, wenn einfach nicht nur jedes Jahr der THC oder der HC Leipzig halt Meister wird, sondern wie sie es vielleicht auch dieses Jahr so ein bisschen zeigt, die FG Bietigheim.
Zwei Fragen habe ich noch. Zunächst, wie sehr beschäftigst du dich mit der vielleicht sinnvollen Alternative im kommenden Jahr mit dem Junior-Team, das ihr habt, in der dritten Liga durchzustarten, vielleicht verstärkt mit zwei, drei Spielerinnen? Ich nenne jetzt mal hier Carolina Kutlatsch-Glotsch als Beispiel und dann eventuell in die zweite Liga aufzusteigen und das Ganze von unten wieder peu à peu aufzubauen?
Ich glaube, das geht nicht. Das hat man bei so vielen Vereinen hat gesehen. Ja, ob es Nürnberg ist, ob es Walle Bremen war früher, ob es Lützelin, wie auch immer. Und jetzt halt auch in Berlin oder Frankfurt-Oder. Dieser Wiederaufbau, den gibt es nicht, glaube ich. Also da muss halt eine Stadt dahinter stehen. Und wenn man jetzt in Leipzig das halt sieht, das habe ich vorhin schon angesprochen, man ist erfolgsverwöhnt. Man guckt halt, wer halt oben dabei ist. Das ist jetzt der RBL. Wunderbar, die DFK spielen halt auch eine tolle Rolle in der ersten Bundesliga. Also wird es für alle anderen dahinter natürlich halt sehr, sehr dünn. Dementsprechend müssen wir einfach momentan alle Kräfte bündeln und sammeln und alle Unterstützer, die halt auch oder denen diese Tradition vom HC Leipzig auch wichtig ist, alles jetzt in diese Waagschale werfen, dass man dieses Produkt HC Leipzig in der ersten Bundesliga einfach hält. Ne? Und ich glaube, aus sportlicher Sicht kann ich unterstreichen und unterschreiben, dass wir zu allem bereit sind. Wir gehen halt auch oder würden halt auch im nächsten Jahr mit einer Rumpftruppe an den Start gehen und mit Macht halt auch diese Liga zu halten, wenn es notwendig ist. Aber ich bin halt auch der Überzeugung, dass momentan halt so ein Hype halt auch in Leipzig und um den HCL halt ist, dass wir diese Sache halt auch schaffen können. Aber da sind halt jede 100 Euro sind dafür uns halt Gold wert. Ich bin dankbar und ich muss dafür halt auch einen hohen Respekt dann halt die Mädels aus Bietigheim halt zollen, die ihre Trikots halt versteigern und oder aus Flensburg mit Matthias Andersen, ne, die halt auch mit kleineren Beträgen dann sicherlich dann halt auch zum Erhalt eines so großen Standortes dann halt auch beitragen. Und da kann man halt nicht gucken oder in 100.000er Beträgen halt dann irgendwie versuchen zu kalkulieren, sondern wir müssen halt auch mit vielen kleinen Beträgen, die unheimlich viel wert sind, dann halt irgendwie auch sammeln, um dann halt dieses Produkt einfach am Leben zu halten. Ich glaube, das ist der Weg, wie ein Leipzig halt nur zu gehen oder nur gehen kann. Wenn man über die dritte Liga kommt, ich glaube, das wird halt ganz, ganz schwer.
Na, Kleinvieh macht auch Mist. Von daher könnte das auch ein richtiger und wichtiger Weg sein, wie du das gerade skizziert hast. Ich möchte noch mal eine Frage stellen, also dich selbst betreffend. Das ist ja auch für dich ein Risiko. Du könntest im Sommer arbeitslos sein. Wie gehst du persönlich damit um?
Ja, ich glaube, das betrifft jeden, ne? Man macht sich seine Gedanken halt darüber, aber was mir wichtig ist, oder wie ich halt auch selber im Leben halt eingestellt bin, ist es halt positiv. Und ich glaube daran, dass wir die Möglichkeit haben, den Verein zu entschulden und dann halt auf gesunden Beinen im nächsten Jahr in der ersten Bundesliga wieder neu anzufangen. Das ist halt auch das, was ich halt meinen Mädels halt versuche zu verkörpern, weil wenn ich jetzt anfange zu überlegen oder halt nicht dazu 100% stehe, warum sollten es dann halt die Spielerin halt machen? Ne? Dementsprechend gehen wir natürlich alle ein Risiko ein, auch ich persönlich mit der Familie, aber ich glaube einfach, dass meine Mannschaft halt wert ist, dass der Verein halt wert ist und wir positiv sicherlich dann halt auch in diese Zukunft halt blicken wollen.
Viel Leidenschaft, Herzblut und vor allem ehrliche Worte von dir, Norm. Ich danke dir recht herzlich für deine Aussagen, die sehr häufig sehr klar gewesen sind. Und ich denke, dass der HC Leipzig vielleicht in den letzten Jahren doch den ein oder anderen Fehler zu viel gemacht hat, jetzt natürlich dann versuchen muss, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und ihr gerade dabei seid. Also wer den HCL unterstützen möchte, ich habe es eben schon gesagt, sollte mal auf der Internetseite des Leipziger Handballclubs vorbeischauen. Und dann war es das zunächst für dieses Interview. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann begrüße ich gleich den Handballer des Jahres, Andreas Wolf. Kurze Information vorab, bevor es dann gleich ins Interview der Woche geht, ins zweite Interview der Woche sozusagen, das im Zuge unserer Crowdfunding-Aktion, wie schon letzte Woche, präsentiert wird von Startup und Tax, eurem Ansprechpartner für alle Fragen rund um Steuern und Finanzen, insbesondere für Startup-Unternehmen, zu finden unter www.startupundtax.de. Es hat ein paar Tonprobleme gegeben bei der Aufzeichnung des Interviews mit Andreas Wolf, dem frisch gebackenen Handballer des Jahres. Das bitte ich ein wenig zu entschuldigen. Also genau hinhören. Ich hoffe, dass es noch einigermaßen erträglich ist und dass ihr dann in der kommenden Woche wieder die Tonqualität im Interview der Woche bekommt, wie ihr sie gewohnt seid von Kreisab. Hinten raus wird es dann ein bisschen besser, aber ich hoffe, dass es trotzdem noch, wie ich eben schon sagte, einigermaßen erträglich ist. Jetzt also viel Spaß beim Interview der Woche mit Andreas Wolf. Wir kommen zum Interview der Woche und ihr mögt es mir verzeihen, wenn die Tonqualität nicht ganz so passt, denn er ist ein gefragter Mann im Moment und auch in den letzten Wochen und Monaten. Ich hatte ihn eben schon angekündigt. Andreas Wolf ist in der Leitung. Andi, grüß dich. Hallo.
Guten Morgen.
Ja, wo schwirrst du denn gerade schon wieder rum, dass du ständig unterwegs bist?
Wir hatten gerade bei Chefs Kulinar in Neumünster bei der Messeausstellung einen Termin und sind da mit vom TWT aus gewesen und hatten 2 verglückliche Stunden dort.
Ist denn diese ganze Pressearbeit, die du in den letzten Wochen und Monaten machen musst, für dich noch erträglich? Ist das das richtige Wort, um das irgendwie zu formulieren? Denn ich habe den Eindruck, dass das ja so viel geworden ist, dass es dich irgendwie vielleicht auch körperlich belasten könnte.
Naja, ich habe jetzt inzwischen auch gelernt, ganz gut Anfragen auch abzusagen bzw. zu verschieben hin zu Terminen, die mir ein bisschen besser gelegen sind. Also ich stresse mich da jetzt auch nicht mehr so gefühlt, dass man sagt, oh, ich muss da noch ein Interview machen oder den Termin möchte ich auf keinen Fall versäumen, sondern jetzt sage ich einfach auch mal irgendwelche Sachen, die mir halt nicht 100% passen, einfach ab und nehme dann Zeit für die wichtigen, die zum Beispiel besser.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, das war von der Tonqualität so gut, dass das komplett durchs Internet geht. Ich freue mich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Also nochmal, wenn die Tonqualität nicht ganz so passt. Hast dich aber nicht erkältet da bei dem Termin, ja?
Nein, ich habe mich leider versucht.
Okay, alles klar. Gut, dann machen wir einfach weiter. Und zwar möchte ich noch ein bisschen kurz eingehen auf die Handball-Weltmeisterschaft. Liegt zwar ein bisschen zurück, aber man hatte auch nach dem Spiel den Eindruck, dass sich das Ganze sehr, sehr mitgenommen hat, dieses Aus. Das hat sich in dem Moment schon sehr getroffen, hatte ich den Eindruck.
Ja, es war für mich einfach sehr überraschend, dass wir ausgestiegen sind. Ich hatte ja mit meiner Art, wie ich bin, vorher ausgegeben, dass wir auch Weltmeister werden wollen. Die Art und Weise einfach, wie wir da ausgestiegen sind, für mich ein Schock und kam für mich vollkommen unerwartet.
Danach hast du dich entschieden, dich öffentlich zu bedanken bei Dago Sigurdsson, dem Bundestrainer, für seine Arbeit in den letzten Jahren. Wie kam es dazu, zu diesem eher außergewöhnlichen Schritt und welchen Stellenwert hat er für dich ganz persönlich gehabt in den letzten Jahren?
Also da kam ein Journalist mit der Idee auf mich zu und die habe ich schon ganz gut gefunden und deshalb habe ich das mit ihm gemacht und habe ihm da auch ein bisschen Zeit eingeholt. Und für mich war Dago halt sehr wichtig, weil er der erste Trainer war, der mich, ich sag mal, fest in den Stand der Nationalmannschaft mit aufgenommen hat. Er hat drei Fragen gesagt, du bist einer meiner 3 Torhüter und später hat er gesagt, du bist einer meiner 2 Torhüter und hat mich dann eigentlich auch als mein Turnier zu Nummer 1 gemacht und hat mir da auch sehr viel Vertrauen geschenkt. Und es ist immer wichtig für einen Spieler, dass der Trainer auf einen baut. Und wenn er ihm da vor allem das Gefühl gibt, dass er ein Spieler ist, den er sogar sehr braucht, dann pusht er ihn das noch nicht.
Oh, du brauchst einen Trainer, der dich pusht? Da bin ich jetzt aber ein bisschen überrascht, weil man könnte meinen, du hast Selbstvertrauen noch und nöcher.
Ja, das hat Selbstvertrauen noch und nöcher. Also wir spielen tagtäglich gegen die Besten der Welt und natürlich hat man da nicht immer eine Hand dabei. Ja? Es gibt einfach Tage, bei denen man auch nicht hält. Und dann ist es eine Frage des Selbstvertrauens und auch des Vertrauens des Trainers, wie man mit solchen Situationen umgehen kann, wie man mit solchen Situationen fertig wird. Wenn man zum Beispiel so ein bisschen Druck hat, der Trainer gibt dann so ein bisschen das Gefühl, dass man da unzufrieden ist. Dann verarbeitest du natürlich weniger schnell, als wenn du einen Trainer hast, der die ganze Zeit das Gefühl gibt, okay, jetzt hast du mal ein schlechtes Spiel, aber das nächste Mal geht es nicht.
Hast du schon Kontakt gehabt mit dem neuen Bundestrainer, mit Christian Prokop?
Ne, wir haben uns am anderen Ort da gestern kurz unterhalten, aber er wird ja irgendwann im Mai oder Juni, denke ich, oder Juli oder später, weiß ich nicht genau, seinen Einstand geben und dann werden wir hoffentlich auch genug Zeit haben, dann zu reden.
Gut, dann kommen wir mal wieder zu dir persönlich. Und zwar spielst du zum ersten Mal in dieser Saison in der Champions League. Ist es so, wie du es vorher erwartet hast, auch was die Belastung angeht und was die Reiserei angeht? Denn wir haben bei der Weltmeisterschaft gesprochen, da hast du gesagt, du hast schon seit längerer Zeit Probleme mit der Hüfte. Du machst aber trotzdem alle Spiele mit. Wie ist das mit der Belastung für dich persönlich, gerade jetzt auch mit der Champions League, die für dich ja neu ist?
Die Belastung ist natürlich sehr, sehr hoch. Also ich habe das eigentlich in der Form auch nicht erwartet. Aber natürlich haben meine Kollegen, die das schon länger machen, immer wieder darüber geklagt, aber ich habe das nicht so dann realisieren können. Und jetzt, wo ich selber durchmache, merke ich eigentlich schon, was das für ein enormer Druck auf den Körper ist. Und meine Hüfte tut eigentlich bei jedem Spiel, in jedem rufen, dass die Belastung auf jeden Fall reduziert werden muss. Ich werde eben auch manche Zeichen setzen, dass sie einfach sagen, okay, ich bin keine Nationalmannschaft mehr zu gehen.
Hast du es unterschätzt?
Was heißt unterschätzt? Nein. Also ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich bin ja auch körperlich fit. Irgendwann schaffe ich auch jedes Spiel zu spielen, aber es ist trotzdem schade, dass man einfach nicht mehr so viel Zeit für Krafttraining hat, weil man sich eben mehr erholen muss. Und daher kam das etwas unerwartet.
Kann es sein, dass du noch eine Operation an der Hüfte vornehmen wirst, eventuell in der Sommerpause? Steht das zur Debatte?
Steht überhaupt nicht. Es ist eine Entzündung da am Knochen, die halt einfach dadurch, dass ich also extreme Bewegungen mache, auftreten. Und das ist eine Sache, die muss bei einer Wochenpause wieder herzlich aufgehalten werden.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Eine Sache habe ich noch, zu der ich gerne von dir auch deine Meinung hätte, weil ich weiß, dass du dich mit Sicherheit klar dazu äußern wirst. Und zwar geht es da um die Wahl zum Welthandballer des Jahres. Da bist du auch nominiert. Trainer des Jahres können auch gewählt werden. Also wer da gerne abstimmen möchte, der sollte einfach mal auf der Internetseite der IHF vorbeischauen. Ich bin ein bisschen skeptisch, was diese Wahl angeht, denn das ist eine Wahl, wo die Fans entscheiden. Nun ist das generell nicht schlecht, wenn auch Fans sich daran beteiligen können. Allerdings ist das dann ja aus meiner Sicht eher eine Wahl, was die Popularität eines Spielers angeht und wo nicht unbedingt zwangsläufig die Leistung im Mittelpunkt steht. Wie stehst du dazu?
Naja, also erstmal wurden diese 5 Nominierten ja von der IHF festgelegt, die ja dann bestimmt nicht gesagt haben, okay, welche 5 Spieler sind am bekanntesten, sondern haben sich ja dann dabei was gedacht. Bei Sander Sargosen beispielsweise. Es ist ein Shootingstar, aber er ist wahrscheinlich bei weitem noch nicht so bekannt wie Niko Karabatic oder Mikkel Hansen. Und es ist ja auch die Frage, welche Spieler sind zum Beispiel besser als Niko Karabatic? Und nur weil er der populärste Handballer der Welt ist, heißt ja nicht zwangsläufig, dass er nur deshalb dieses Jahr aufgestellt wurde, weil das der Fall ist. Und er hat auch Frankreich zum Olympia-Silberplatz geführt und ist eigentlich Woche für Woche Champions League oder französische Liga einer der Führungsspieler von Paris Saint-Germain, einer absoluten Startruppe. Und deshalb ist und bleibt die Frage, welche Spieler möchtest du denn statt der Nominierten, also jetzt mal ferner von meiner Position, noch da sehen, die besser sind als beispielsweise Hansen oder Karabatic?
Ja, es geht ja nicht darum, wer generell besser ist als die, sondern wer im Jahr 2016 bessere Leistungen gebracht hat. Also bei Hansen steht das außer Frage, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Bei Karabatic habe ich nur persönliche Zweifel. Also es ist nicht, dass ich den nicht mag, um Gottes Willen, sondern es geht mir darum, dass das teilweise auch ein bisschen differenzierter betrachtet wird.
Wie gesagt, es ist die Frage, welche Spieler 2016 denn im Jahr so den Stempel aufgedrückt hätten. Also ich finde auch, ein Tobias Reichmann hätte durchaus Platz in dieser Auflistung gehabt. Aber ansonsten fallen mir jetzt auf die Schnelle keine Spieler ein, bei denen ich sofort gesagt hätte, okay, ihr habt sehr viel besser gespielt als Niko Karabatic und solltet dessen Platz einnehmen.
Ja, das ist doch mal eine sehr schöne Antwort mit Tobias Reichmann. Das ist ein guter Name, der sehr gut da reinpassen würde. Das ist in der Tat so. Champions League gewonnen, mit Kielce, mit Deutschland Europameister geworden, überragendes Turnier gespielt, auch sehr gutes Olympiaturnier gespielt. Also, da haben wir doch schon einen. Ja, Andi, ich muss allerdings natürlich noch fragen, also diese Nominierung kam wahrscheinlich jetzt nicht komplett überraschend, das ist ja ganz klar, aber welchen Stellenwert hat das denn für dich persönlich? Weil Welthandballer, so viele Torhüter haben das, glaube ich, noch nicht gewonnen. Ich meine Henning Fritz und Slavomir Schmal und das war's dann.
Ich glaube, Kyrie Omeyer ist auch Welthandballer.
Ja, stimmt, entschuldige.
Also für mich ist es, also ich habe ja auch schon auf meiner Facebook-Seite zum Beispiel oder auf meinen sozialen Kanälen das verbalisiert. Also es ist für mich natürlich ein absoluter Lebenstraum. Ich habe das, als ich angefangen habe und nach meinem Team gefragt wurde, auch so klar geäußert, dass ich irgendwann Welthandballer werden möchte. Und von daher ist es natürlich für mich eine große Ehre und das Heranrücken an das Ziel eines Traums, Welthandballer sein zu können, ja, ob das jetzt dann stattfindet oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber für mich ist es einfach schon ein riesiger Grund zur Freude, überhaupt da unter den besten 5 in einem Jahr aufgestellt worden zu sein und ich freue mich da riesig drüber.
Und ich glaube, es ist auch mehr als gerechtfertigt. Also Andreas Wolf nominiert für die Wahl zum Welthandballer des Jahres. Ich habe es eben schon gesagt, schaut einfach mal vorbei auf der Seite der IHF. Da könnt ihr euch an dieser Wahl beteiligen. Natürlich wird auch die Welthandballerin des Jahres gesucht und auch die Trainer des Jahres. Da könnten wir, glaube ich, ein bisschen länger drüber diskutieren, was diese Nominierungen angeht. Aber ich weiß, du hast schon wieder den nächsten Termin, der auf dich wartet. Deswegen herzlichen Dank, dass du mir trotzdem zur Verfügung gestanden hast. Ich hoffe, am Ende, wenn ich dann noch ein bisschen geschnitten habe, reicht es auch, was die Tonqualität angeht. Und dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen bekommt ihr unter facebook.com/kreisab oder auch bei twitter@kreisab.de. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.